Cholesterin, für die einen ein Schreckgespenst, für unseren Körper aber ein lebenswichtiger Stoff. Doch was steckt eigentlich dahinter? Heute klären wir einmal, was Cholesterin genau ist, wie es wirkt und was ihr tun könnt, damit der Cholesterinspiegel im Gleichgewicht bleibt. Und da gibt es im Laufe dieser Episode jede Menge spannende Einblicke und Tipps von Alex.
Ja, Thorsten, ein absolut super spannendes Thema. Ich glaube, ganz viele wissen gar nicht genau, wie hoch ihr Cholesterinspiegel überhaupt ist, geschweige denn, was er für Ausmaße hat. Und das ist schon super wichtig, da genau zu wissen, was es für ein Ausmaß gerade für unsere Gesundheit hat. Und deshalb sollten wir uns das mal unbedingt näher anschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Cholesterin ist heute Thema dieser Folge. Und ganz zu Beginn möchten wir einmal klären, was genau ist Cholesterin?
Ja, Cholesterin könnt ihr euch so vorstellen wie so eine Art fettähnliche, wachsartige Substanz, so vielleicht ein bisschen, die aber wirklich für den Körper lebensnotwendig ist. Das ist ein ganz zentraler Baustein zum Beispiel für unseren Zellmembranen, aber auch unter anderem ganz wichtig für sehr viele Stoffwechselvorgänge. Das heißt, gerade was zum Beispiel auch die Bildung von Hormonen angeht, wie Östrogen, Testosteron, Cortisol, also ganz entscheidend dafür. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, so circa 80% des Cholesterins im Körper werden vom Körper selber in der Leber produziert und nur der Rest wird über die Nahrung aufgenommen. Und der Körper kann das selber sehr gut regulieren. Das heißt, wird wenig Cholesterin mit der Nahrung aufgenommen, erhöht er die Eigenproduktion und genauso andersrum. Bei einer hohen Zufuhr wird automatisch die Eigenproduktion gedrosselt.
Man hört ja ganz oft von zu hohem Cholesterin. Gibt es auch gutes Cholesterin? Und wenn ja, was ist der Unterschied?
Ja, das ist jetzt eigentlich so ein ganz wichtiger Punkt. Thorsten, wir bräuchten eigentlich so einen kleinen Bumper, wo man draufdrückt und ankündigt, jetzt wird super wichtig, so nach dem Motto. Das ist nämlich mir erstmal ein ganz großes Anliegen, dass es alle da draußen verstehen. Denn erstmal ist Cholesterin an sich weder gut noch schlecht. Denn wie ihr ja gerade eben gelernt habt, es ist erstmal überlebensnotwendig. Was passiert im Körper? Entscheidend ist halt, wie es im Blut transportiert wird. Denn da Cholesterin in Wasser ja sozusagen nicht löslich ist, sondern wie so Fett darin rumschwimmt, von der Art her ist kein Fett, aber von der Idee her, braucht es quasi spezielle Transportmoleküle. Und das sind Lipoproteine. Und das ist jetzt ganz entscheidend und wichtig zu verstehen. Es gibt ja einmal diesen LDL und HDL, das habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Und dieses LDL, low, das ist das Böse, das ist das schlechte Cholesterin. Und dieses LDL, das sind quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie so kleine Schiffe, die schwimmen im Blut vorbei, dann sagt das Cholesterin, guten Tag, ich komme hier nicht so gut lang, bitte, ich möchte gern aufsteigen. Und deshalb ist ihm erstmal egal, welches Boot vorbeifährt, es steigt in das Boot hinein. So, und LDL transportiert quasi das Cholesterin dann von der Leber zu den einzelnen Körperzellen. Und jetzt kommt das eine Problem. Ist nämlich der Bedarf in den Zellen gedeckt, kann dieses überschüssige, dieses böse Cholesterin dann sozusagen, was sich auf das schlechte Boot gesetzt hat, im Blut verbleiben und sich an den Wänden von den Blutgefäßen ablagern. Und andersherum, das gute Cholesterin, das HDL, also die High-Variante, die ist quasi genauso wie auch so ein kleines Boot, was da langschippert, sagt aber, ich nehme das überschüssige Cholesterin aus den Zellen und Gefäßwänden auf und transportiere das zurück zur Leber. Und dort wird es dann abgebaut und über die Galle ausgeschieden. Das heißt, du hast eigentlich nur zwei verschiedene Arten von Booten und es hängt davon ab, welches Boot du in deinem Blut rumschwimmen hast. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Alex, ich habe gelesen in Vorbereitung auf die Folge heute, dass ein hoher Cholesterinspiegel erstmal ja gar nicht so wirklich bemerkt wird, beziehungsweise auch keine spürbaren Symptome erstmal liefert, weswegen das ganz oft erst bei so Routineuntersuchungen festgestellt werden. Wenn man so einmal im Jahr sagt, okay, ich gehe jetzt mal zum Onkel Doktor und lass mich einmal durchchecken, da sagt er, dein Cholesterin ist aber zu hoch. Die Frage ist, was passiert denn im Körper, wenn dieser Spiegel zu hoch ist? Also welche negativen gesundheitlichen Auswirkungen kommen da auf?
Ja, es gibt ja mehrere Werte. Und dazu gehören ja einmal dieser besagte LDL und HDL. Wenn du jetzt einen dauerhaft erhöhten Cholesterinspiegel hast, gerade halt von diesem schlechten, also von diesem LDL, führt das Ganze ja dazu, dass sich das überschüssige Cholesterin in den Wänden deiner Blutgefäße ablagert. Das kennen auch viele unter diesem Begriff Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung, wie man das so beiläufig landessprachlich so nennt. Und das sind sogenannte oder auch in der Medizin genannte Plaques. Das heißt, die verdicken dann diese kleinen Gefäßwände, Elastizität nimmt ab und die Gefäße werden einfach immer enger. Und dann hast du halt zwei Probleme. Die können entweder zu einer Art von Herzinfarkt führen, Also wenn so ein Herzkranzgefäß durch diese Plaques nicht mehr wirklich gut erreichbar ist, also vielleicht auch sogar komplett verschlossen wird, kann es halt zu einem Herzinfarkt kommen, weil so Herzmuskelzellen absterben. Oder halt dann im Kopf der klassische Schlaganfall. Weil ähnlicher Mechanismus, im Gehirn genau dasselbe, kann zum Schlaganfall führen, wenn dort ein Gefäß verschlossen wird und einfach dort Hirngewebe dann abstirbt. Und das ist natürlich so zwei der klassischen, krassesten Sachen. Und Herzinfarkten, Schlaganfall wollen wir natürlich absolut vermeiden.
Jetzt frage ich mich gerade, was ist eigentlich, wenn der Cholesterinspiegel dauerhaft zu niedrig ist? Und da habe ich mal von einem befreundeten Arzt gehört, und das wusste ich bis dahin gar nicht, dass das eben auch schon heftige Folgen haben kann, also gerade auch so psychische Symptome. Also dass ein dauerhaft niedriger Spiegel zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Depressionen oder sogar Angststörungen birgt, das war mir total neu.
Ja, das hat man auch schon untersucht. Das, was aber dabei ganz wichtig ist, davor braucht sich kein Otto Normalo Gedanken machen. Und das ist wirklich gut. Denn das hast du eigentlich nie wirklich. Denn wenn, dann ist das eher eine genetische Ursache oder aufgrund von erworbenen anderen Erkrankungen. Beim Otto Normalo, der jetzt auch in der Familie da keine unfassbar krasse Vorbelastung hat, kann es eigentlich gar nicht sein, dass der zu niedrig ist. Da gibt es eher eine familiäre zu hohe Belastung, aber eine zu niedrige ist unfassbar selten und geht, wenn dann, nur aufgrund von anderen Erkrankungen manchmal damit einher. Deshalb, zum Glück können wir den Aspekt ehrlich gesagt vernachlässigen, weil es eigentlich niemals stattfindet.
Jetzt müssen wir natürlich bedenken, dass der eine oder andere jetzt sagt, Mensch, Folge über Cholesterin, oh Gott, ich habe mir noch nie Gedanken über meinen Spiegel gemacht, will ich jetzt mal wissen, wie bin ich denn da aufgestellt? Und dann geht man zum Arzt oder zur Ärztin und sagt, ich würde das gerne mal checken lassen. Jetzt ist die Frage, wie genau funktioniert das? Ich denke mal, in erster Linie wahrscheinlich über einen Bluttest, ne? Und wie lange dauert das, bis man da brauchbare Ergebnisse hat?
Ja, also erstmal, was halt wichtig ist, ist an sich selber festzustellen, schwierig. Und das ist nämlich das erste große Problem. Es gibt halt nicht diese klassischen direkten Symptome. Und das macht es halt wirklich tückisch. Denn wenn die Werte zu hoch sind, merkt man leider erst ganz oft, oder viele Leute, die nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen, wenn ein Gefäßschaden entstanden ist. Aber wenn es natürlich Folgeerscheinungen gibt, wie die Atherosklerose, den Herzinfarkt, Schlaganfall, gut, sorry, das ist ja dann schon die harte Form davon, das kennenzulernen, dass der Wert vielleicht zu hoch ist. Und man sagt ja auch nicht umsonst, ist jetzt richtig fies, ne? Aber hat ein Prof auch mal bei uns genannt, zu hoher Cholesterinspiegel ist ein stiller Killer. Und das ist halt wirklich so. Und die paar Symptome, die man wirklich ablesen kann, das kann wirklich nur ein Experte aus dem Medizinbereich. Und die treten auch nicht bei allen auf. Also es gibt so kleine gelbliche Knötchen um die Augenlider, also wirklich so ganz Kleinigkeiten, wo man sagen kann, hey, ganz ehrlich, das finde ich an mir selber nie raus. Und so klassische Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, Schwindel, ja sorry, da denkt ja nicht jeder gleich automatisch an zu hohen Cholesterinspiegel. Und deshalb sollte man den unbedingt mal bestimmen lassen. Entweder macht man es jetzt ganz klassisch bei seinem Doc, das heißt, da geht man zu seinem Hausarzt des Vertrauens, der nimmt ein Blut ab und dann kann man halt so die klassischen Werte sich anschauen. Also Cholesterinspiegel, was den gesamten Spiegel angeht, dann LDL, HDL, Triglyceride. Oder, was ich ja auch mittlerweile echt gut finde, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Thorsten, Selbsttests für zu Hause. Denn es reicht wirklich, sich einmal den Finger zu pieksen, dann kann man den einfach in den Umschlag packen, wird weggeschickt ans Labor und man hat den Wert 2-3 Tage später. Und finde ich persönlich auch eine super Variante, weil es genauso zuverlässig, habe ich gar kein Problem mit, wenn das einer auch selber in Eigenregie macht. Ist natürlich halt eine Selbstzahlerleistung, aber naja, wäre zumindest auch eine sehr, sehr einfache Alternative.
Cholesterin, der stille Killer. Das klingt so ein bisschen nach einer neuen angesagten Netflix-Serie. Aber jetzt wissen wir auch, Ernährung ist manchmal besser als jede Medizin, also hilft auf jeden Fall. Und natürlich auch in Sachen Cholesterin kann man in Sachen Ernährung eine Menge bewirken, sowohl natürlich ins Positive als auch ins Negative. Denn ich glaube, so in diesem Zusammenhang verbindet man erst ja mal die Fette in der Nahrung mit den ganzen Problemen, die da aufkommen könnten.
Ja, und das ist ja super wichtig zu checken. Und das ist mir super wichtig, dass ihr das zu Hause versteht. Denn es hängt ja hauptsächlich davon ab, welches Boot packe ich in meine Blutbahn rein? Wer holt denn jetzt mein Cholesterin ab? Weil viele halt bei Cholesterin sozusagen an automatisch Fett denken. Das ist aber an sich falsch, weil Cholesterin ist ja nur der, der in das Fettboot einsteigt. Das heißt, das, was man wissen muss, wenn ihr jetzt sehr viel gesättigte Fette isst, das ist ja somit das Schlechteste, was man so essen kann. Also gerade die verarbeiteten tierischen Produkte wie Wurst, ja zum Teil auch Käse, muss man auch sagen, gewisse Fleischprodukte oder auch zum Beispiel das klassische Palmfett, also Sachen, wo man weiß, okay, das ist nicht so wirklich gesund, die erhöhen das LDL. Das heißt, die erhöhen natürlich dann die Anzahl der negativen Boote, die das dann abholen und die einzelnen Plaques dann auch leider dementsprechend mit verursachen. Dann gibt es ja noch eine Kategorie, die ist noch schlimmer. Die Transfette, die haben wir ja schon mal besprochen. Was so Fastfood angeht, gehärtete Fette, also das Fritteusenfett im Burgerladen zum Beispiel oder ähnliches. Das ist besonders ungünstig. Warum? Denn das erhöht den LDL-Spiegel und senkt leider gleichzeitig die guten, das HDL. Also ist doppelt schlecht. Die sorgen quasi dafür, die schlechten Boote zu vermehren und machen noch die guten Boote kaputt. Und dann kannst du aber natürlich auch noch Cholesterin ja per se essen. Und das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, denn du kannst ja auch cholesterinreiche Lebensmittel essen. Also, wer weiß, wie oft wir schon das Thema Eier diskutiert haben. Oder Leber hätte das auch mit drin, Butter, Schlagsahne. Also, dort ist ja auch schon Cholesterin per se mit drin. Aber die direkte Auswirkung auf den Cholesterinspiegel von cholesterinreichen Lebensmitteln ist viel geringer, als man lange angenommen hat. Denn der Körper kann ja die Eigenproduktion davon drosseln. Das heißt, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, welche Boote packe ich da rein, anstatt wie sehen meine Passagiere aus, um es mal so einfach runterzubrechen.
Wir würden diesen Podcast nicht machen, wenn jetzt nicht das Rätsels Lösung käme, Alex. Denn es gibt natürlich bestimmte Lebensmittel, die besonders gut sind für einen coolen Cholesterinspiegel, sag ich mal.
Ja, definitiv. Denn jetzt haben wir ja gerade nur das Böse erwähnt. Jetzt hatten wir ja auch nur die bösen Fette. Aber jetzt gibt es natürlich auch gute Fette. Also logisch, was mag der Alex besonders gerne? Ungesättigte Fettsäuren, weil die fördern einfach ein besseres Verhältnis von diesem LDL zu HDL und natürlich dort logischerweise pflanzliche Öle, ob das nun das Olivenöl ist oder wir nehmen die Nüsse, die Avocado, also das ist natürlich dafür sehr, sehr gut. Genauso wie jegliche Form von Omega-3-Fettsäuren. Ihr wisst ja, ich bin davon ein riesengroßer Fan. Da ist natürlich logischerweise das Ganze in tierischen Lebensmitteln wesentlich besser verfügbar, also dort der fette Seefisch, Lachs, Hering, Makrele oder ähnliches sind natürlich sehr, sehr gut, was dann die positiven Blutfette sozusagen angeht, weil ja Fett nicht immer automatisch schlecht ist. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Lebensmittel, die natürlich das Ganze positiv unterstützen können, denn einer meiner größten Freunde sind ja Ballaststoffe. Und Ballaststoffe, also ob es nun Hülsenfrüchte sind, Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, egal was, sorgt dafür, Cholesterin im Darm zu binden. Das heißt, die können das quasi an sich binden und die Ausscheidung davon fördern. Und das haben wir bei ganz vielen Geschichten dieser Richtung. Das heißt, haben wir auch zum Beispiel bei ganz vielen Obst- und Gemüsesorten, da ist es fast egal, ob du Apfel, Tomate, Banane nimmst. Also da bin ich total flexibel. Die können aber zum Beispiel auch die Cholesterinaufnahme hemmen und diese Umwandlung in Gallensäure, also wie es dann abgebaut wird, fördern. Deshalb ist es nicht nur wichtig, das Schlechte wegzulassen, sondern auch das Gute zu essen, weil die nämlich automatisch dafür sorgen, das Ganze quasi wieder auszubügeln, was wir vielleicht vorher nicht so gut gemacht haben.
Es gibt also bestimmte Erkrankungen, die führt man ganz oft auf die Gene zurück. Ob das nun Diabetes ist, Adipositas, also vieles wird ja auch heiß diskutiert. Es gibt immer wieder aktuelle Gesundheitsstudien dazu. Und wir müssen natürlich mal schauen, inwieweit hat denn vielleicht auch ein erhöhter Cholesterinspiegel mit den Genen zu tun? Also die spielen da vielleicht auch eine Rolle. Also gibt es so, ja ich sag mal, bestimmte Merkmale genetisch bedingter Cholesterinerhöhung?
Also natürlich gibt es gewisse Vorbelastung. Aber ganz wichtig, das möchte ich nicht als Ausrede unbedingt gelten lassen. Denn ich finde es nicht gut, wenn jemand sagt, ja, alle in der Familie haben hohe Werte, jetzt kann ich irgendeinen Schwachsinn essen, ist ja egal, was ich esse. Und dann nehme ich einfach ein paar Medikamente, dann funktioniert das schon. Ich weiß, das klingt jetzt total gemein. Aber das soll halt mir nicht als Ausrede dienen. Denn es hängt halt ganz viel, was ich ja gerade eben erwähnt habe, mit der Fettzufuhr in Zusammenhang. Das heißt, esse ich gesunde Fette, esse ich schlechte Fette. Weil es hat gar nicht so super viel mit dem Cholesterin zu tun. Denn man weiß, dass ungefähr nur ein Drittel unseres Cholesterinspiegels genetisch festgelegt ist. Und der Rest lässt sich komplett durch unseren Lebensstil beeinflussen. Das heißt, ein Drittel kannst du auf Mama und Papa schieben, aber die restlichen knapp 70%, das ist deine Verantwortung. Und natürlich gibt es bei Verdacht so auf familiäre, diese Hypercholesterinämie, da muss man natürlich schon schauen, ja gut, wenn wir super viele in der Familie haben, habe ich dazu eine gewisse Veranlagung. Aber man weiß halt mittlerweile, dass es nicht mehr diesen riesen Einflussfaktor hat, sondern eigentlich unser Lebensstil viel, viel wichtiger ist. Deshalb, wer dafür eine Disposition hat, logisch, tut mir leid, ist natürlich doof, aber sorry, man kann da super viel durch den Lebensstil mit beeinflussen.
Also ihr habt's gehört, es gibt keine Ausreden, man kann nichts auf Mama, Papa, Opa, Oma schieben, also selber ein bisschen aufpassen. Und so ein bisschen die Eigenverantwortung ist ja auch so in Richtung Sport nicht schlecht, sage ich mal. Denn Bewegung, moderates Training ist in vielen Lebenssituationen hilfreich, vor allen Dingen auch dann, wenn es eben darum geht, gewisse gesundheitliche Problemchen wegzukriegen oder zumindest zu minimieren. Wie sieht's denn da aus? Also kann ich denn durch Bewegung oder vielleicht sogar durch ein ganz gezieltes Training den Cholesterinspiegel aktiv beeinflussen, Alex?
Das Coole ist, und jetzt kommt ein richtig billiger Trainingssatz, aber der stimmt jetzt wirklich, viel hilft viel. Es ist wirklich so. Ich habe mir alle Studien dazu durchgelesen und jegliche Form von körperlicher Aktivität hat einen Vorteil. Also, ob das jetzt nur das Spazierengehen ist, also eine regelmäßige körperliche Aktivität, die einfach dafür sorgt, dieses überschüssige Cholesterin im Körper loszuwerden, weil ich das HDL in dem Moment unterstütze. Ob ich da Krafttraining mache, ob ich joggen gehe, Radfahren, Schwimmen, ob ich beides kombiniere, also Ausdauer und Krafttraining. Alles hilft. Denn einmal natürlich, wenn ich mich körperlich aktiv halte, wird mein Körper immer Fett als Energiequelle nutzen. Das heißt, dadurch senken ja automatisch meine Blutfettwerte. Das ist natürlich logischerweise schon mal da. Und was noch ein zweiter Effekt ist, und der ist super cool, es gibt nämlich diese Fähigkeit von diesem HDL, also von diesen guten Lipoproteinen, Cholesterin ja aus den Gefäßen zu entfernen. Und dieser Effekt oder beziehungsweise die Fähigkeit von dem HDL verbessert sich durch Training. Und das ist ganz spannend. Man kann quasi sein HDL besser trainieren. Das wird sozusagen stärker. Das wird ein besseres Boot, ein größeres Boot, um sich das mal so vorzustellen. Und das kann halt dafür sorgen, besser diese unnötigen Ablagerungen in dem Moment abzubauen.
Jetzt gehen die Menschen ja ganz unterschiedlich mit dem Thema Cholesterin um und es gibt ja durchaus auch Betroffene, die ja auf Diäten setzen oder die bestimmte Nahrungsergänzungsmittel in Bezug auf Cholesterin anwenden. Ist das sinnvoll oder ist es vielleicht auch gerade bei den Ergänzungsmitteln, also bei den Nahrungsergänzungsmitteln, ein gutes Marketing, was dahinter steckt?
Ja, bei Diäten könnten wir jetzt eine mal erwähnen. Auch wenn du ja weißt, ich bin nicht so ein Freund von diesem Begriff Diäten, sondern ich sage es mal eher Ernährungsweise, weil bei Diäten stellen sich viele immer vor, ich darf nur eine Sache essen und den Rest nicht, wie so ein kleiner Koala. Aber welche Diät könnte jetzt kommen?
Darf ich tippen?
Ja, du darfst, komm.
Die Mittelmeerdiät?
Ja, stark, weil passt unglaublich gut, hat unglaublich herausragende Ergebnisse, was man auch sagen muss, was durch Studien auch schon super belegt ist, weil es halt die sehr gesunden Fette sind, weil es sehr viele gesunde Ballaststoffe sind, weil es viele Omega-3-Fettsäuren sind. Also deshalb, wer damit Probleme hat, sollte unbedingt sich Gedanken machen, in Richtung Mittelmeerdiät oder Ähnliches zu gehen. Fände ich diesbezüglich eine super Idee. Und ein zweiter Aspekt hast du ja bezüglich Nahrungsergänzungsmittel gefragt. Das ist ein bisschen tricky. Da gibt es schon so ein bisschen was, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, forschungstechnisch. Es gibt Beta-Sistosterol. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt vielen was sagen da draußen. Das ist schon sehr freaky. Das ist schon ein sehr kleiner Bestandteil. Das kannst du dir quasi so vorstellen wie eine Art von pflanzlichem Cholesterin, um sich so ein bisschen Gedanken zu rufen. Das konkurriert quasi, beziehungsweise es hemmt die Aufnahme von Cholesterin im Darm, indem es mit dem Cholesterin um die Aufnahmeplätze sozusagen konkurriert. Und dadurch gelangt halt automatisch weniger Cholesterin ins Blut. Und dadurch senkst du halt den Gesamtanteil von deinem Cholesterin. Was man dabei natürlich berücksichtigen muss, und das ist halt noch so ein bisschen Teil der Forschung, es kann halt den gesamten Cholesterinspiegel automatisch ein bisschen verändern. Wenn es aber allgemein darum geht, diesen Wert nach unten zu bringen, ist das etwas, was man probieren kann, weil es wirklich komplett nebenwirkungsfrei ist. Deshalb muss man sich darüber keine Gedanken machen. Aber finde ich persönlich eine interessante Alternative, weil es halt eine der wenigen pflanzlichen Sachen ist, von denen man nachgewiesen hat, dass es wirkt und das auch schon über Studien sehr gut belegt hat.
Ich denke, wir haben eine Menge gelernt über Cholesterin heute und um unser rundum sorglos Podcast-Paket perfekt zu schnüren, fehlen jetzt natürlich noch unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, die Gene. Ich möchte natürlich jetzt keinem zu nahe treten, der dann eine familiäre Vorbelastung hat. Das kann ich auch total verstehen, wenn der dann da so ein bisschen verzweifelt an seinen hohen Werten, trotz gesunder Ernährung. Aber nochmal ganz wichtig zu wissen, nur circa 30% unseres Cholesterinspiegels sind genetisch veranlagt. Den Rest könnt ihr beeinflussen. Also ihr habt schon einen hohen Einflussfaktor und deshalb möchte ich damit eigentlich viel mehr die motivieren, die unbedingt etwas dafür tun wollen. Tipp Nummer 2 bezüglich der Ernährung. Ganz wichtig, gesättigte bzw. Transfette zu reduzieren. Also möglichst logischerweise wenig frittiertes, wenig Fastfood, relativ wenig wurstverarbeitete Speisen. Das ist ganz, ganz wichtig, um möglichst diesen LDL-Part möglichst unten zu halten. Tipp Nummer 3, Ballaststoffe. Bitte ganz viele Ballaststoffe essen. Das heißt täglich ob das nun Vollkornprodukte sind, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse einbauen, denn die binden das Cholesterin im Darm und fördern halt die Ausscheidung. Also dafür ist das wirklich sehr, sehr gut und unterstützt unseren Körper dabei. Tipp Nummer 4. Bitte ab und zu mal checken. Das muss jetzt nicht jede Woche sein, logischerweise. Aber ob ihr das beim Arzt mal macht oder mal als Selbsttest zu Hause, die Tests sind nicht so teuer, die gibt es schon so für 20 Euro. Auch wirklich gute Tests, wo man sich keine Gedanken machen muss, ob die funktionieren. Denn es ist halt wirklich der stille Killer. Und das klingt richtig gemein, aber es ist so. Und wenn der Cholesterinspiegel über einen zu langen Zeitraum zu hoch ist und die Gefahr erscheint bezüglich Schlaganfall, bezüglich Herzinfarkt, ich glaube, dann ist der Test die wesentlich kleinere Hürde. Und Tipp Nummer 5, ganz einfach, viel hilft viel, also viel Sport, jegliche Form von Bewegung. Am liebsten, ich weiß, ich greife jetzt ganz tief in die Kiste, 30 Minuten Sport an so 4-5 Tagen die Woche, garantiert habt ihr dann kein Problem mit eurem Cholesterinspiegel. Gebe ich euch Brief und Siegel vor, wenn es da keine riesen Vorbelastung gibt, wird das garantiert funktionieren. Deshalb, das ist leider fieser Ausdruck, aber ein Mehrfrontenkrieg, den man da irgendwie eingehen muss und man muss an allen Bereichen so ein bisschen arbeiten und dann kann man garantiert seinen Cholesterinspiegel auch unten halten.
Mehr Tipps rund ums Cholesterin und natürlich mehr Tipps zum Thema Ernährung, Bewegung, also zu allen Gesundheitsthemen, zu allen Ernährungsfragen gibt es auf unserer Instagram-Seite Podcast Gesund gefragt. Schaut gerne mal vorbei, abonniert uns gerne bei Insta und wenn ihr auch mal was sehen wollt, dann möchten wir uns hier YouTube gerade zur Brust nehmen. Da gab es nämlich in der vorhergegangenen Folge ein Video. Also da haben wir unseren Podcast auch parallel als Videopodcast aufgezeichnet. Da ging es nämlich um die größten Fehler, die man bei ganz einfachen Fitnessübungen machen kann. Und da könnt ihr uns beide dann auch sehen. Also wenn ihr da auch bei YouTube mal vorbeischauen wollt, dann gebt einfach in die Suchmaske Podcast Gesund gefragt ein und dann kommt ihr auf unseren Kanal. Und da wird es auch demnächst immer mal wieder was zu gucken geben. Jetzt aber erstmal eine schöne Zeit für euch und bis zur nächsten Folge. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.